Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Diese Folge erscheint in der Woche, in der überall Kürbisse leuchten und brennen. Es ist Halloween und kaum einer weiß noch, eigentlich ist Reformationstag. Und damit herzlich willkommen zu der aktuellen Folge meines Podcasts Einfach Glauben. Heute mit dem Thema Reformator Reloaded. Martin Luther im 21. Jahrhundert. Martin Luther hat die Kirche für immer verändert, nicht nur er, sondern auch einige andere Reformatoren. Und ich möchte mit dieser Folge einfach mal reinschauen, was würde Luther heute eigentlich sagen? Wie hat sich Kirche verändert? Und um es kurz zu machen, ich glaube, er würde heute das Gleiche sagen. Jetzt bitte ich dich aber, dass du trotzdem dran bleibst an dieser Folge. Denn einerseits ist es vielleicht ein bisschen ernüchternd. Also so nach dem Motto, ey, echt jetzt, der hat vor 500 Jahren gepredigt, kritisiert, gelehrt, ermutigt, ermahnt. Und er würde heute genau das Gleiche tun? Ich glaube, ja. Aber die gute Seite, wenn sie auch herausfordernd ist, ist doch einfach die, dass wir es mit einem geistlichen Kampf zu tun haben. Und der wird eben stattfinden, bis Jesus wiederkommt. Also insofern glaube ich ohnehin nicht, dass in geistlichen Dingen sich irgendwann alles in Wohlgefallen auflöst. Und ich glaube, ein bisschen was hat sich in der Kirche auch getan im Vergleich zu Martin Luthers Zeiten damals, vor 500 Jahren. Aber warum bin ich der Meinung, dass er heute das Gleiche kritisieren würde oder lehren würde? Darauf werde ich gleich eingehen. Ich will eine Vorbemerkung machen. Keine Sorge, diese Folge wird keine Lobhudelei auf Martin Luther. Eigentlich streng genommen hat sich's fast schon erledigt mit Martin Luther. Er kommt nochmal vor, aber mir geht es vielmehr um die Reformation. Also das Ereignis in der weltweiten Kirche vor ungefähr 500 Jahren, das ja über eine längere Zeitepoche ging, welches die Kirche wahrscheinlich wie kaum ein anderes Ereignis verändert hat. Und nochmal, mir geht es überhaupt nicht um Martin Luther, ihn gut oder schlecht zu finden. Er hat seine positiven Seiten, er hat seine negativen Seiten, wie jeder andere Mensch auch. Darum geht es mir gar nicht, sondern ich möchte anhand von ihm sozusagen ihn sinnbildlich hinstellen und sagen, Mensch, was haben die Reformatoren damals geleistet für die Kirche? Was haben sie gesagt? Was haben sie verändert? Und was ist heute dran und vor allem, was können wir lernen? Und ich bitte dich, dass du genau hinhörst, einmal für dich selber ganz persönlich, aber dass du auch hinhörst für deine Kirche, deinen Verband, deine Ortsgemeinde, in der du bist. Wie sieht es dort aus? Ich möchte dir nämlich anhand der sogenannten vier reformatorischen Soli einige Dinge aufzeigen. Nun, was sind diese vier Soli? Ich muss bekennen, ich liebe die lateinische Sprache. Ich hatte Latein-Leistungskurs, ist kein Scherz. Und deswegen mag ich Latein einfach. Und deswegen fällt es mir leicht, mir manches zu merken. Und für Theologen sind diese reformatorischen Soli auch wirklich so Dinger, die da wächst du einen nachts um drei im Schlaf und der kann dir sagen, was das ist. Aber nun haben nicht alle Latein gehabt. Solus, die männliche Form im Singular, oder sola, die weibliche Form, heißt schlicht und einfach allein. Na, wir kennen es im Deutschen oder eingedeutscht als Wort solo. Solo-Gesang ist, wenn einer alleine singt. Und diese vier reformatorischen Soli, Soli ist dann der Plural, die bilden wie den Kern, wie das Fundament oder du kannst auch sagen, wie so das Konzentrat der reformatorischen Lehre oder der reformatorischen Bewegung oder Erneuerung in der Kirche. Und ich finde, sie spielen heute eine extrem wichtige Rolle in der Kirche. Und diese vier reformatorischen Soli heißen sola fide, sola gratia, sola scriptura und solus Christus. Übersetzt, sola fide, allein durch den Glauben. Sola gratia, allein durch die Gnade. Sola Scriptura, allein durch die Schrift, und Solus Christus, allein Jesus Christus. Und du kannst dir diese vier Soli vorstellen, denk an das Wort allein, wie so ein Alleinstellungsmerkmal, das Kirche hat. Neudeutsch könnte man es auch den Unique Selling Point nennen. den hat jedes Unternehmen, den USP, den Unique Selling Point, das Alleinstellungsmerkmal. Was macht dieses Unternehmen aus? Wenn ich dir zum Beispiel das Wort Tesla sage, dann wirst du sehr wahrscheinlich sofort an ein E-Auto denken. Oder wenn ich dir den Begriff Apple nenne, dann wirst du sofort an das iPhone denken oder an ein iMac oder MacBook. Oder wenn ich sage Adidas, wirst du sofort an irgendeine Art Sportartikel denken. Das Interessante nun ist, keiner von den dreien macht das, was der andere macht. Also Adidas stellt keine E-Autos her, Tesla stellt keine Smartphones her und Apple keine E-Autos. Und das haben sie übrigens eingestellt. Sie wollten es, sie hatten es versucht und haben das Anfang dieses Jahres eingestellt. Also du siehst, zum einen macht ein Unternehmen, jetzt habe ich nur mal die drei Beispiele, Tesla, Adidas und Apple genommen, macht ein Unternehmen sich einzigartig dadurch, dass es genau für eine Sache steht. Und auf der anderen Seite ist es auch etwas, was nicht einfach jeder machen kann. Und genau das Gleiche gilt auch für Kirche. Kirche steht auch für etwas. Kirche steht auch für etwas und Kirche tut in Anführungszeichen Dinge, die niemand anderes tun kann. Und Kirche wiederum ist nur dann Kirche, wenn sie auch diese Dinge tut, die niemand anderes tun kann. Und für mich wird das eben deutlich an diesen vier Soli der Reformation. Die findest du nicht in irgendeinem reformatorischen Werk, sei es von Luther, von Calvin, von Zwingli oder wie sie alle heißen, diese Reformatoren, dass die einer aufgelistet hat, sondern die sind sozusagen wirkungsgeschichtlich entstanden. Also nach dem Motto, wir schauen jetzt mal zurück auf die Reformation, auf diese Epoche vor Pi mal Daumen 500 Jahren. Und was zeichnet die Reformation aus? Es zeichnet sie eben aus, dass die Reformatoren, die Kirche verändern wollten und auch verändert haben, dass ihnen vier Dinge ganz wichtig sind. Sozusagen, auch wenn es in sich ein bisschen paradox klingt, ein vierfaches Alleinstellungsmerkmal von Kirche. Sola fide, allein durch Glauben, sola gratia, allein durch Gnade, sola scriptura, allein durch die Schrift und solus Christus, allein durch Jesus Christus. Und jetzt möchte ich mit dir diese vier Soli der Reihe nach anschauen und nochmal der Hinweis an dich. Was würde Luther heute sagen im 21. Jahrhundert oder einer der anderen Reformatoren? Reformator Reloaded heißt ja diese Folge und warum ist mir das so wichtig? Mir ist es deswegen wichtig, weil ich glaube, dass diese vier Soli auch heute noch immens wichtig sind für jede Gemeinde, jede Kirche, jeden Verband. Ist vollkommen egal, ob Landeskirche oder Freikirche. Und ich glaube gleichzeitig leider, dass diese vier Soli in immer mehr Kirchen, Verbänden, Gemeinden, nun, jetzt sage ich einfach mal, hart umkämpft sind. Und manchmal sogar noch mehr. Ich werde dir diese vier Soli jeweils kurz ein bisschen vorstellen, indem ich dir immer so zwei, drei Bibelstellen nenne, die das verdeutlichen und dann ein paar Takte dazu sage. Und meine Bitte an dich ist, wenn du das jetzt hörst, dass du eben für dich hörst, Mensch, was bedeutet das für mein Glauben? Was bedeutet das für mich ganz persönlich? Aber was bedeutet das auch für die Gemeinde oder den Verband, das Werk, die Kirche, zu der ich gehöre? Sola fide, damit fange ich an, allein durch Glauben. Eine kleine Einschränkung, bevor ich dir die Bibelstellen nenne, mache ich an der Stelle. Glaube, oder nicht Einschränkung, sondern Vorbemerkung eher. Glaube in der Bibel bedeutet nicht für wahr halten oder meinen. Ich glaube, dass der Karlsruher SC eine gute Fußballmannschaft ist. Das kann man glauben, das kann man aber auch nicht glauben. Sondern Glauben biblisch meint immer Vertrauen. Vertrauen in Gott. Und dieses Sola Fide, allein durch Glauben, soll Folgendes zum Ausdruck bringen, was ich dir jetzt mit drei Bibelstellen benennen will und du wirst ganz schnell drauf kommen, wenn du es nicht ohnehin schon weißt, um was es da geht. Römer 10, Vers 10 steht, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Römer 4, Vers 3, Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Galater 2, Vers 16, und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Was Paulus hier im Galaterbrief mit dem Gesetz meint, das ist das sogenannte jüdische Gesetz. Es wäre jetzt ein bisschen arg einfach, aber der Kürze der Zeit halber könnte man sagen, das Alte Testament und all die darin enthaltenen Gebote und Gesetze, sagt Paulus zu den Juden, zu denen er schreibt, und Judenchristen: Du wirst vor Gott nicht gerecht, wenn du all das hältst, in Klammern, schafft eh kein Mensch, sondern allein durch Glauben. Allein durch Glauben, und jetzt denk dran, Glaube biblisch heißt Vertrauen. Allein durch dein Vertrauen in Jesus bist du gerecht. Allein durch dein Vertrauen. Und das bedeutet natürlich auch, dass du nichts tun kannst, womit du Gott imponieren kannst oder Gott enttäuschen kannst. Du kannst mit nichts Gott imponieren und mit nichts Gott enttäuschen. Beide Dimensionen sind wichtig. Wir lesen das oft so oder hören das oft so nach dem Motto, keine Werkgerechtigkeit. Und es stimmt auch. Wir können uns die Gerechtigkeit Gottes nicht verdienen mit dem, was wir tun. Aber wir können es auch nicht vermasseln, indem wir Christen sind und dann halt irgendwie was tun, was vor Gott nicht in Ordnung ist. Sondern allein durch mein Vertrauen in Jesus werde ich vor Gott gerecht. Und das bedeutet sola fide. Und die Reformatoren haben in der damaligen Zeit natürlich dagegen angekämpft, dass durch oder in der kirchlichen Lehre das ganz oft eingeschränkt wurde in der Form, dass auch menschliche Werke wichtig waren. Also dass du nicht nur glauben sollst, sondern auch dieses und jenes tun sollst. Nochmal Klammerbemerkung, höre es für dich und hör für die Gemeinde, für die Kirche, für den Verband, in dem du bist. Das zweite ist sola gratia, allein durch Gnade. Ich lese dir wieder drei Bibelstellen vor. Aus Epheser 2, 8 bis 9, dort steht: Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Titus 3, Vers 5: Er, Gott, rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, in Klammern, oder Gnade. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. 2. Timotheus 1, Vers 9: Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Jetzt denkst du vielleicht, ah, das klingt doch ganz ähnlich wie sola fide, also allein durch das Vertrauen und nicht durch die Taten. Das stimmt. Ich möchte es mal aus der göttlichen Perspektive quasi sehen. Also wenn du dir so eine kleine, vielleicht Eselsbrücke machen kannst, kannst du sagen, sola fide, allein durch den Glauben, das ist sozusagen aus menschlicher Perspektive, und sola gratia ist aus göttlicher Perspektive. Gott selber hat für sich festgelegt sozusagen, dass der Mensch vor ihm nicht gerecht wird durch irgendwelche Taten, sondern allein durch seine Gnade, durch sein Geschenk der Gnade. Ich finde das etwas Wunderschönes und Großartiges. Überleg mal, dass der Gott des Himmels und der Erden, der ewige und einzige wahre Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der war, der ist und der sein wird. Er hat sich entschieden, er hat die Spielregeln festgelegt und hat gesagt, nur durch Gnade wird der Mensch gerecht. Nicht durch seine Bekehrung, nicht durch seine guten Taten, nicht durch seinen Glauben, den er meint anhäufen zu können, durch nichts. Allein durch Gnade. Gott hat sich festgelegt, dass es Gnade ist, die uns vor ihm gerecht macht. Das dritte ist sola scriptura. Allein durch die Schrift. In 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17 steht: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und sie ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift von Gott eingegeben. Dort steht Theopneustos im Griechischen, das heißt so viel wie von Gott eingehaucht. Also das heißt, die Heilige Schrift, die Bibel, sie ist von Gottes Geist eingehaucht. So, jetzt gibt's hier natürlich, vielleicht kommt dir der Gedanke auch, so eine kleine Hürde zu überwinden. In 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17 steht es: Nun, wie kann das für alles in der Heiligen Schrift gelten, wo doch vielleicht manches erst danach geschrieben wurde? Für mich ist es keine Schwachstelle, sondern für mich ist es ein Ausdruck der inhärenten Prophetie der Heiligen Schrift. Also, dass sozusagen Gott selber durch seinen Geist in der Schrift prophetisch über die Schrift spricht. Ich weiß, sorry für den Knoten im Hirn, aber für mich ist es ein Erweis der göttlichen Kraft in der Heiligen Schrift. Paulus schreibt hier eben an Timotheus und sagt ihm, alle Schrift, alle, ohne Ausnahme, alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Das heißt, Menschen haben sie geschrieben, aber der eigentliche Autor und Urheber ist Gott selbst. Und das ist wichtig, denn Jesus wird ja im Matthäus-Evangelium im 4. Kapitel, lesen wir das, vom Teufel versucht. Und er ist in der Wüste und dort, ich sage jetzt mal sinngemäß einfach so, ohne den ganzen Text zu lesen, sagt der Teufel zu ihm, Jesus, hier liegen ein Haufen Steine rum, mach aus denen doch Brot, dann werden alle satt und das Hungerproblem in der Welt ist ein für alle Mal gelöst. Und dann sagt Jesus zum Teufel, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Matthäus 4, Vers 4 ist es, beziehungsweise Jesus zitiert hier 5. Mose 8, Vers 3. Und Jesus bringt hier zum Ausdruck, unser eigentliches, unsere eigentliche Nahrung ist das Wort Gottes. Warum? Weil es Wort Gottes ist und nicht Menschenwort. Sola Scriptura heißt allein durch die Schrift. Aber das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so Theologendeutsch, die Schrift. Damit ist schon klar, dass die Bibel gemeint ist. Aber diese beiden Stellen, die habe ich ja deswegen genannt, weil wichtig zu betonen ist, dass es um die Bibel als offenbartes Wort Gottes geht. Es geht nicht um Menschenwort, sondern es geht um Gottes Wort. Und was soll nun durch die Schrift geschehen? Nun ganz einfach, all unsere Gotteserkenntnis, all unser Glaubensinhalt, unsere Glaubenslehre, all das beziehen wir aus der Heiligen Schrift. Andere Bücher, und jetzt würde man heute noch sagen, andere Podcasts, YouTube-Videos und TikTok und Insta-Reels und was auch immer, die sind gut, die sind erklärend, die sind hilfreich, die sind interpretierend. Aber Gottes Erkenntnis geschieht allein durch die Heilige Schrift. Und das Letzte, Solus Christus, ist vielleicht das, was am einfachsten zu merken oder zu verstehen ist. Auch hier wieder drei Bibelstellen, Johannes 14, Vers 6. Dort sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht, es ist in keinem anderen als Jesus, das wird deutlich durch die Verse davor, es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden oder eben gerettet werden, heißt es in anderen Übersetzungen. Und 1. Timotheus 2, Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Hier wird betont, dass es nur einen Weg gibt und das ist Jesus Christus, durch den wir vor Gott gerecht werden. Schau, nochmal vom Anfang her kommend, durch Vertrauen und durch Gnade wird uns das zuteil. Aber was ist eigentlich der Inhalt unserer Gerechtigkeit? Der Inhalt unserer Gerechtigkeit ist, dass Jesus Christus derjenige ist, der für uns gestorben und auferstanden ist und der Einzige ist, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt. Und das erkennen wir durch die Heilige Schrift. So hängen diese vier Soli auch miteinander zusammen. Also Solus Christus betont die Einzigartigkeit und zwar nicht nur, und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wir kommen jetzt nämlich gleich auch noch dazu, was heißt das jetzt für uns heute. Wir müssen ein bisschen aufpassen bei der Wortwahl. Sie betont nicht nur die Einzigartigkeit Jesu, sondern die Exklusivität. Weißt du, ich kann mehrere Dinge einzigartig finden, Aber deswegen müssen Sie sich noch nicht ausschließen. Wenn ich von einem objektiven Standpunkt, wenn es Ihnen geben mag, Dinge betrachte, kann ich jedem einzelnen Ding eine Einzigartigkeit zusprechen. Aber ich kann sie in ihrer Wertigkeit nebeneinander stehen lassen. Und der Gedanke hinter Solus Christus ist, dass Jesus nicht nur einzigartig ist, sondern dass er ausschließlich ist, dass er exklusiv ist. Man könnte auch ein bisschen salopp sagen, wie es mir mal jemand vor langer Zeit gesagt hat, Mensch, eigentlich macht's Gott den Menschen einfach. Es gibt einen Weg zum Vater und das ist Jesus. Wir müssen uns nicht durchwühlen durch 50 verschiedene Religionen und Weltanschauungen und wissen am Ende nicht, wo wir rauskommen. Gott macht es den Menschen einfach. Jesus Christus, Solus Christus, allein durch Jesus Christus werden wir gerettet. Und das waren die Anliegen oder sind die Anliegen reformatorischer Theologie. Allein durch den Glauben, allein durch die Gnade, allein durch die Schrift und allein durch Jesus Christus. So, und jetzt ist schon auf der, naja, vielleicht nicht Zielgerade, aber in der letzten Hälfte des Podcasts, in der zweiten Hälfte des Podcasts meine Frage an dich, wie steht es um diese Kriterien heute? Mir ist wichtig, dir zu sagen, ich möchte jetzt kein Bashing betreiben oder so, ja, das bringt überhaupt nichts. Ich möchte einfach nur so einen Blick hinwerfen, was würde Luther heute tun? Reformator Reloaded heißt er diese Folge. Reformator Reloaded, Martin Luther im 21. Jahrhundert, Fragezeichen. Was würde er tun? Was würde er sagen? Und ich habe ganz am Anfang der Folge gesagt, dass er wahrscheinlich gar nicht viel anderes sagen würde oder predigen würde. Und deswegen will ich dir nur so kurze, kleine Dinge rauspicken aus dem, was ich wahrnehme in der Kirche oder in den Kirchen heute. Und es gäbe so viel zu sagen, aber ich mache es nur exemplarisch sozusagen. Nehmen wir Sola Scriptura, allein durch die Schrift, als geoffenbartes Wort Gottes. Wenn ich heute in die Landschaft schaue, in meiner Landeskirche, aber auch in den Freikirchen, nur ist es immer schwierig, so andere zu beobachten, weil ich ja viele interne Prozesse oder so nicht kenne. Ich kann jetzt als Pfarrer der Landeskirche gut für meine Sicht auf die Landeskirche sprechen. Ich habe auch eine Sicht auf Freikirchen, aber da bin ich ja viel weniger drin in irgendwelchen Prozessen oder so. Deswegen gilt mein Blick jetzt hauptsächlich auf die Landeskirche, aber ich glaube, er gilt auch für die Freikirche. Dort nehme ich wahr, dass dieses allein die Schrift gar nicht mehr gilt. Also in der Form, dass die Bibel an vielen Stellen einfach auseinandergenommen wird, nach dem Motto, dieses gilt, jenes nicht mehr. Man liest die Bibel und manches davon sagt man, okay, das ist Gottes Wort und manches wiederum nicht. Und die Gründe dafür sind ganz vielfältig. Aber zwei Dinge fallen mir heutzutage beziehungsweise so in den letzten wenigen Jahren ganz besonders auf. Das erste, ich nenne es immer Biografie-Fristtheologie. Also das heißt, wenn du in der Bibel etwas liest oder eine Erkenntnis hast, einen Glaubensgrundsatz, man nennt es Dogma, und du erlebst ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis in deinem Leben oder im Leben eines dir lieben Menschen, dann wird die Theologie über den Haufen geworfen. Anstatt, dass man sich mit den Brüchen und mit dem Fragmentarischen auseinandersetzt und sagt, alter Schwede, was mache ich jetzt damit, dass das nicht mehr, dass das nicht zusammenpasst. Also ich mache dir nur ein paar Beispiele. Du kannst, ich hatte jetzt erst wieder eine Hochzeit und habe da auch zitiert, was Jesus gesagt hat, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und ich glaube nach wie vor, dass Scheidung nicht dem Willen Gottes entspricht. Und dass Scheidung nicht gut ist. Und ja, es gibt Ausnahmen, wie alles eine Ausnahme hat, aber das ist ja auch so eine Krankheit unserer Zeit, dass wir die Ausnahme zur Regel machen wollen, aber das möchte ich nicht, sondern ich glaube, dass es nach wie vor gilt, dass Scheidung vor Gott nicht gut ist. So, jetzt erlebt jemand eine eigene Scheidung, eigene Ehe geht in die Brüche oder von guten Freunden, Verwandten oder so und dann wird so ein bisschen an der Theologie geschraubt, dass es ja nicht ganz so schlimm ist. Oder alles schon erlebt, es geht um andere Religionen. Man erlebt jemanden, den man liebt, den man schätzt, guter Freund oder wie auch immer, der sich plötzlich oder auch nach einem längeren Weg einer anderen Religion zugehörig weiß oder fühlt und deswegen dieses Alleinstellungsmerkmal, Solus Christus, auch nicht mehr gilt. Und dann wird in der Bibel, wir sind ja noch bei Sola Scriptura, dann wird in der Bibel, werden die Zusammenhänge oder die Worte oder die Passagen so interpretiert und ich würde sagen uminterpretiert, dass es passt. Dass es in die Biografie passt. Und du findest ja zu jeder Meinung irgendeine theologische Aussage, das ist ja heutzutage kein Problem. Also dieses biografische Argument ist für mich das eine. Und das zweite ist dieses Schlagwort kultureller Kontext. Ganz ehrlich, das ist fast schon inflationär. Also das heißt, man nimmt biblische Aussagen und die einem nicht mehr passen, also die man gerne anders hätte, das kann man dann begründen mit dem Stichwort kultureller Kontext. Also, was man damit meint, ist, die Bibel wurde ja in einem gewissen kulturellen Kontext geschrieben und das ist auch richtig so, das stimmt ja auch, ist überhaupt nicht die Frage. Und der war halt ein anderer als unserer heute. Und wir sind mit dem Stand der Wissenschaft heute wesentlich weiter als die Menschen zur Zeit der Bibel. Und diese beiden Dinge, die sorgen oft dafür, dass Sola Scriptura eben aufgelöst wird oder zumindest aufgeweicht wird. Schauen wir uns Solus Christus an. Jesus, der einzige Weg zum Heil. Gegenfrage, wie steht's in deiner Kirche um den Sühnetod Jesu? Also, dass Jesus gestorben ist, um die Menschen vor dem Gericht Gottes, vor der Strafe Gottes, vor der Hölle zu bewahren. In Römer 3, ab Vers 23, kannst du das lesen? Ich habe das in meinem Podcast-Folgen schon oft zitiert. Es steht ja schwarz auf weiß in der Bibel, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz Sühne leistet für uns. Was ist, wenn das aufgelöst wird, dann ist ja Jesus nicht mehr der einzige Weg zum Heil, weil dann gelten ja auch andere Dinge. Und so wird das nach und nach aufgeweicht. Wie ist das bei dir in deinem Glauben? Wie ist es bei dir in deiner Kirche, in deinem Werk, in deiner Gemeinde? Oder sola gratia, die Gnade. Eigentlich würden wir da wahrscheinlich sagen, naja, da haben wir eigentlich nicht so das Problem mit, weil die Verkündigung, in der kommt ja heute ganz viel Gnade vor. Das stimmt. Aber ich lese dir jetzt mal auch ein Zitat, was du wahrscheinlich schon kennst oder dir irgendwie in den Ohren klingelt, von Dietrich Bonhoeffer vor. Dietrich Bonhoeffer hat ein Schlagwort geprägt, nämlich die sogenannte billige Gnade. Und er schreibt darüber Folgendes. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Das sei ja gerade das Wesen der Gnade, dass die Rechnung im Voraus für alle Zeit beglichen ist. Auf die gezahlte Rechnung hin ist alles umsonst zu haben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Krass, oder? Ich finde, seine Worte, die er ja vor ungefähr 80 Jahren geschrieben hat, 90 Jahren, die haben ja eine Aktualität sondergleichen. Und ganz ehrlich, ich finde mich da drin wieder. Ich will ja nicht über andere jetzt urteilen oder sprechen, aber also wenn wir bei uns in der Gemeinde Abendmahl feiern, Bekenntnis der Sünden, also ich gestehe es dir ehrlich, das kommt selten vor. Müsste ich mir mal mehr Gedanken machen. Weißt du, ich sag dir das, weil ich mich da ja nicht rausnehme, diese Entwicklung, dass Gnade so eine billige Schleuderware ist, da bin ich ja mittendrin. Das heißt, Gnade ohne Ruf zur Umkehr, ohne Buße ist keine Gnade, weil wofür soll es denn bitte schön Gnade sein? Gnade heißt ja, ohne jetzt die Worte auf die Goldwaage zu legen, dass ich eben nicht bekomme, was ich verdient habe. Ja, aber ich muss doch eigentlich erstmal wissen, was ich verdient habe und mich davon lossagen und dann Gnade als Geschenk empfangen. Oder sola fide, allein durch Glauben. Keine Werke. Nun, da sagen wir Evangelische, wir Protestanten und auch Freikirchler natürlich, na, das unterscheidet uns ja von der katholischen Kirche. Also höre ich immer und immer und immer wieder. Dass wir eben keine Werke tun wollen, um vor Gott irgendwie zu gelten, etwas zu gelten, sondern allein der Glaube. Nun, das stimmt. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass so manche ethische Appelle, mancher Kirchen im Blick auf Klima, im Blick auf soziale Gerechtigkeit und Toleranz, wenn sie denn eine solche ist, den Hauch von Gerechtigkeit aus Werken haben kann. Also manche Appelle, die kommen mir schon sehr, sehr gesetzlich daher. Was tun? Ich habe dir vorhin gesagt, hör dir diese vier Grundsätze mal an für dich persönlich, aber auch für die Kirche, für die Gemeinde, in der du drin bist. Und ich habe gesagt, dass diese vier Grundsätze kein Programm sind, das man irgendwo nachlesen kann, sondern eher wirkungsgeschichtlich man rückblickend sagen kann, das ist das Anliegen der Reformation. Reformator Reloaded, Martin Luther im 21. Jahrhundert. Ich meine, was würde er heute sagen? Ich glaube, er würde etwas Ähnliches sagen, wie er auch damals gesagt hat, zum Beispiel Folgendes. Die Kirche braucht eine Reformation. Diese Reformation ist aber nicht die Angelegenheit nur des Papstes noch der Kardinäle. Es ist eine Angelegenheit der ganzen Christenheit oder noch besser Gottes allein. Nur er weiß die Stunde der Reformation. Ich glaube, er würde es heute auch so sagen. Und Appell, ich könnte auch sagen, mein Wunsch, meine Bitte an dich ist, lass es uns besser machen. Lass es uns besser machen als vielleicht manche vor uns. Ohne, dass ich jetzt auf bestimmte mit dem Finger zeigen will. Aber wenn du diese Folge aufmerksam angehört hast, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du bei den ein oder anderen Punkten im Blick auf deine Kirche oder deinen Verband oder deine Gemeinde gedacht hast, oh ja, da sieht's nicht ganz so gut aus. Hey, dann lass es uns besser machen. Das ist mein Anliegen. Weißt du, wir brauchen nicht noch mehr uns innerkirchlich oder innerhalb der Christenheit zerfleischen und sagen, das sind die Bösen. Nein, lass es uns einfach besser machen. Lass uns darauf hinweisen, was wirklich zählt. Und lass uns teilhaben an dieser grandiosen Gemeinschaft namens Kirche. Denn das wäre fatal, wenn du jetzt feststellst, oh meine Güte, wo bitteschön finde ich eine Kirche, die alle vier Soli wirklich in Reinform lebt? Ich sag dir jetzt schon, Spoiler, die findest du nicht. Die wird es nicht geben. Die wird es überhaupt nicht geben. Es gibt zwar Gemeinden, die behaupten das von sich, aber ich glaube nicht, dass es wahr ist, weil überall, wo Menschen sind, menschelt es und überall, wo Menschen sind, ist Sünde. Und damit kann es nie die reine Kirche geben. Nie, wirklich nie. Aber wir können versuchen, so nahe wie möglich dran zu kommen. Denn Kirche ist eine einzigartige und wunderbare Gemeinschaft. Und ihr Haupt ist alleine Jesus. Und wo Kirche sich an diese vier Grundsätze hält, allein durch Gnade, allein durch Glauben, allein durch die Schrift, allein Jesus Christus, dort werden die Pforten der Hölle sie nicht überwinden, wie Jesus es einmal gesagt hat. Matthäus 16 kannst du es nachlesen. Kirche hat so viel Kraft, so viel Schönheit. Und sie hat mit der Gnade und dem Kreuzestod Jesu einen unique selling point, ein Alleinstellungsmerkmal, das du nirgendwo anders findest. Nirgendwo. Du findest in keinem Verein, in keiner Gemeinschaft, findest du diesen unique selling point Gnade und jemand ist für dich gestorben. Und es ist auch noch wahr. Also ich meine, erzählen können dir ja die Leute viel, aber es muss ja auch stimmen. Und das ist unser Unique Selling Point als Kirche. Wenn man es zusammenfasst, sind es eben diese vier Soli als vierfacher Unique Selling Point. Für mich war es vor, ich kann es ja nicht mehr genau sagen, aber es müssten so zweieinhalb Jahre her gewesen sein. Da waren wir mal wieder, meine Frau und ich, im Coaching-Gespräch mit unserem wunderbaren Mentoren-Ehepaar, auch für die ich so dankbar bin. Schon seit einigen Jahren begleiten sie uns und ich wüsste nicht, wo ich wäre ohne sie. Also kleiner Hinweis, Coach, Mentor, Begleiter, nenn es wie du willst, ist immer gut und wichtig. Und er hat uns einmal darauf aufmerksam gemacht, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, weil es gar nicht immer nur um Theologisches geht, sondern auch viel einfach so Privates, Familiäres und so weiter. Aber irgendwie kamen wir auch auf Kirche. Und dann sagte er, der Unique Selling Point der Kirche ist die Gnade. Und das hat mich immer wieder beschäftigt seitdem. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto wahrer, wirklicher finde ich das. Denn schau dich doch mal um in unserer Gesellschaft. Wo leben wir Gnade? Wo erleben wir Gnade? Echte Gnade. Nicht nur so ein Schwamm drüber oder okay, ich drücke noch mal ein Auge zu, sondern wirkliche Gnade. Und diese Gnade, die hat ja einen Grund. Das ist ja der Punkt. Diese Gnade hat im Kreuzestod von Jesus einen Grund, einen festen Grund, auf den wir uns verlassen können und berufen können. Es ist ja keine Gnade, die aus der Luft gegriffen ist und wo wir sagen, jo, ich vergebe dir halt, weil warum? Nein, wir können vergeben, weil uns zuerst vergeben wurde, weil Jesus für uns gestorben ist. Und das ist der Unique Selling Point von Kirche. Und ich finde, diese vier Soli drücken den einfach so wunderschön aus, was der Unique Selling Point von Kirche ist. Und ich bitte dich von Herzen, lass es uns besser machen. Ich möchte damit, auch wenn besser natürlich eine Wertung beinhaltet, ja, eine Steigerung. Ich möchte damit nicht sagen, andere sind schlechter. Ich will dir damit nur sagen, ey, lass uns nicht schimpfen auf andere. Lass uns nicht schimpfen auf die, die was verbockt haben. Lass uns nicht schimpfen auf die, von denen wir enttäuscht sind. Nein, lass es uns einfach besser machen. Lass uns unseren Teil dazu beitragen, dass Kirche, dass Gemeinde im 21. Jahrhundert reloaded, Reformator reloaded, wirklich lebt, diese vier Soli. Das ist mir so ein Anliegen, weil ich bin von der Kraft, die Kirche als Leib Jesu hat, zutiefst überzeugt. Und ich glaube, es gibt in diesem ganzen Universum keine Gemeinschaft, die so kraftvoll ist wie die Gemeinde Jesu. Und deswegen gilt es für mich, auch mal so ein bisschen theologisch darüber nachzudenken, wie können wir das auch im 21. Jahrhundert leben. Deswegen war es heute ein bisschen theologischer, weil einfach der Reformationstag in diesen Tagen ist. Aber ich hoffe, dass ich dir damit ein bisschen helfen konnte und dich ein bisschen inspirieren konnte, auch mal ein bisschen den Glauben nicht zu hinterfragen, aber einfach zu schauen, auf welchem Fundament steht eigentlich mein Glaube. Und ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte, persönlich deinen Glauben zu prüfen, aber auch im Blick auf deine Gemeinde, im Blick auf deine Kirche. Weil ich glaube, wir brauchen einfach Kirchen im besten Sinne der Reformation, auch im 21. Jahrhundert, deswegen Reformator Reloaded. Du darfst die Folge wie immer gerne weiterempfehlen oder den Podcast als Ganzes, wenn du sagst, ey, ich kenne da jemanden, der muss das unbedingt hören, das würde ihn inspirieren, das würde ihm gut tun, wie auch immer, dann freue ich mich, wenn du das tust. Genauso freue ich mich auch über positive Bewertungen und ehrliches Feedback und sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einfach glauben in einer immer komplexer werdenden Welt. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Bis dahin, Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.